Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Heute live auf dem Münsterplatz in Bonn beim Be Future Festival. Zeit für Applaus.
Den hört man hier drin nicht.
Den kann man nicht hören, aber draußen wird kräftig applaudiert. An alle, die das jetzt woanders hören. Wir sprechen heute über die Frage, wann ist Medienjournalismus erfolgreich? Und weil ich heute hier mit zwei echten Personen in einem Podcast-Studio in einem Container sitze, will ich keine lange Zeit für ein abgelesenes Intro verwenden, sondern stattdessen direkt euch vorstellen, mit euch, mit denen ich jetzt gleich über diese Frage sprechen werde. Bei mir sind zwei Medienjournalistinnen mit sehr unterschiedlichen Profilen. Rechts von mir sitzt Elli Ries. Du hast letztes Jahr dein Volontariat bei RTL abgeschlossen, Richtig. Aber du bist schon länger parallel sehr umtriebig gewesen. Du warst beim Media Lab Bayern und bei Medien 360G vom MDR. Hast also auch schon länger ein Interesse für die Metabeschäftigung mit Medien. Und vor allen Dingen hostest du aber schon seit 5 Jahren gemeinsam mit Luisa Philipp den Podcast X und Y über Medien und Feminismus. Hallo Elli, willkommen bei Läuft.
Hallo, ich freue mich.
Und mir gegenüber sitzt Annika Schneider. Sie ist Redakteurin des Online-Magazins für Medienkritik über Medien, war zuvor lange freie Journalistin, vor allem fürs Radio, aber hat auch schon für das Altpapier geschrieben, die medienjournalistische kuratorische Kolumne. Hallo Annika, ebenfalls willkommen bei Läuft.
Hi Alex.
Genau, mein Name ist Alexander Matzkeit und ich sage sonst immer an dieser Stelle, schön, dass ihr zuhört. Und das gilt natürlich genauso für alle Leute, die uns hier live zuhören. Man muss sich das vorstellen, dass wir hier in diesem Container sitzen. Draußen auf dem Münsterplatz können uns Leute per Kopfhörer hören und in Liegestühlen sitzen oder rumlaufen. Das Wetter ist allerdings heute nicht ganz so freundlich, deswegen die Menge der Leute nicht so groß. Aber das heißt ja auch immer, die da sind, sind immer die Richtigen. Und natürlich auch alle anderen, die uns jetzt dann zeitversetzt später hören. Hallo und schön, dass ihr zuhört. So, bevor wir in die größere Diskussion des Themas einsteigen, würde ich euch gerne einmal persönlich fragen, woran messt ihr denn für euch im Beruf, im medienjournalistischen Alltag Erfolg, Elli?
Erfolg im Medienjournalismus meinst du aber, ne? Ich finde, das hat total unterschiedliche Ebenen, weil wenn ich als Medienkonsumentin Medien konsumiere, dann tauche ich da auf eine Art ein, die ich als Journalistin so nicht mache. Also da bin ich als Journalistin vielmehr direkt mit in der Analyse und ich kann das aber schon auch dann, wenn ich jetzt gerade privat auf Medien unterwegs bin, in Medien unterwegs bin, dass ich dann mich da einfach reinfallen lasse. Und ich finde, wenn ich privat konsumiere, Medien dann erfolgreich, wenn sie mir so einen Anstoß geben zum Nachdenken über mich, über Gesellschaft, über meinen Konsum, so das alles so mitnehmen. Während ich, wenn ich als Journalistin das konsumiere, die dann erfolgreich wahrnehme, wenn sie mir wirklich so richtig was mitgeben. Ne? Als Konsumentin mag ich das eher so ein bisschen so unterschwellig und mehr so ein Gefühl, das transportiert wird. Und als Journalistin möchte ich schon so in your face einfach dazulernen. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
Wie ist bei dir, Annika?
Also wenn ich deine Frage jetzt mal so nehme, woran merke ich, dass meine Arbeit als Medienjournalistin erfolgreich ist? Ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung, dass Journalismus irgendwie direkt so Erfolgserlebnisse erzielt. Ich kritisiere eine Sendung und dann wird die abgesetzt oder keine Ahnung, so könnte man sich das ja vorstellen. Und so sehe ich meine Arbeit überhaupt nicht, sondern eher genauso wie das, was Elli gerade auch gesagt hat. Mein Job ist es, langfristig Menschen mit Infos zu versorgen, dass sie selber ins Denken kommen und Sachen einordnen können und dann selber vielleicht dem Sender schreiben, die Sendung gefällt mir nicht, weil, aber das ist nicht mein Job als Medienjournalistin. Deswegen finde ich, merkt man den Erfolg der eigenen Arbeit gar nicht jede Woche konstant, sondern das ist eher so eine grundlegende Arbeit. Und ich habe auch, das ist vielleicht dann mein Erfolgserlebnis, ich habe das Gefühl, gerade jetzt im Medienjournalismus total am richtigen Fleck zu sein, in diesen Zeiten, in denen wir leben. Das ist gerade eine wichtige Aufgabe und da fühle ich mich irgendwie, ja, nützlich, so kann man es vielleicht sagen.
Gibt es denn trotzdem irgendein einzelnes Erlebnis oder so, wo du das Gefühl hattest, da war ich jetzt besonders erfolgreich oder auch, da bin ich an meinen eigenen Ansprüchen vielleicht auch gescheitert und war nicht erfolgreich?
Ich kann ja beides mal sagen. Mhm. Das eine war relativ banal. Da hat uns ein Leser darauf hingewiesen, dass die Tagesschau, die auch auf Telegram ist, da diesen Telegram-Kanal mit ihren Nachrichten bespielt und dass da sehr seltsame Werbung zwischendurch drin aufpoppt. Und dann bin ich dem nachgegangen und das war für Fußballwettbetrug. Also was die Tagesschau, glaube ich, selber da nicht haben will. Und die wussten das einfach nicht. Und als ich angefragt habe, hat es dann dazu geführt, dass dieser Telegram-Kanal einfach dicht gemacht wurde. Das hatte ich so gar nicht beabsichtigt. So, das war ein sehr unmittelbarer Erfolg. Scheitern tue ich oft daran, wenn es sehr, sehr, sehr komplex wird. Beispiel, ich habe mir einen Podcast angeschaut, Hoss und Hopf heißt der, ich nutze jetzt mal das umstrittene Wort umstritten, weil der einfach auch, ich würde sagen, anschlussfähig nach rechts ist, auch gefährliche Gedanken verbreitet. Aber das klar zu machen, warum stundenlanges Podcast-Material gefährlich für die Demokratie sein kann oder schwierig sein kann, das aufzuzeigen, dann auch in einem Text, der lesbar bleibt, der nicht zu komplex ist, der Leute auch erreicht, dass die nicht denken, ich nörde da rum mit Details, das finde ich schwierig und da scheitere ich auch immer noch dran, zu überlegen, wie verkaufe ich so, dass jemand auch Bock hat, nach einem langen Arbeitstag sich das noch zu geben, so einen Text.
Elli?
Ja, ich würde mich da auch direkt anschließen, gerade diese so, wenn Themen kompliziert sind, aber auch wenn die Umsetzung kompliziert ist. Also am meisten tut mir weh, wenn ich auf unsere Podcast-Folgen dann doch ab und zu eine Rückmeldung bekomme und da kommt dann einfach nur, was bedeutet denn dieses und dieses Wort? Und ich mir so denke, oh verdammt, ich habe nicht niedrigschwellig genug gedacht. Ich habe nicht mitgedacht, dass ganz viele Menschen Medien ganz nebenbei konsumieren und dass die auch einen ganz anderen Zugang haben als jemand, der komplett in die Medienbubble eingetaucht ist seit Jahren. Und das permanent mitzudenken, dass Menschen eine ganz simple Ansprache brauchen, gerade wenn es um Fachbegriffe und sowas geht, dass man die immer noch mal einmal mehr mitnehmen muss, weil man sie sonst einfach verdammt schnell verliert. Das ist für mich auch so ein Scheitern, wenn da so eine Rückmeldung kommt, so, es war jetzt eine tolle Folge, aber das eine Wort, das habe ich ja noch nie gehört. Und man denkt sich so, ach verdammt, ich verwende das eigentlich auch nicht. Warum habe ich es jetzt im Podcast verwendet zum Beispiel?
Der Medienjournalismus hat ja schon mal dieses Label bekommen, dass er so die Hygieneabteilung des Journalismus ist, also dass er den anderen auf die Finger schaut. Annika, bei Übermedien, mir ist schon aufgefallen, ihr weist schon auch auf eure Erfolge hin. Also zum Beispiel gerade im Newsletter diese Woche hieß es dann so, ja, auf unseren Hinweis, dann wurde das dann hingeändert. Du hast gerade die Telegram-Geschichte auch erzählt. Oder Rügen des Presserats werden zum Beispiel dokumentiert. Die gehen ja auch manchmal auf eure Berichterstattung zum Beispiel zurück. Stefan Niggemeier, euer Gründer, ist ja auch bekannt geworden, unter anderem mit dem Bildblog, was ja auch so ein Watchblog war. Also wirklich so dieses, so ein bisschen auf Wirkung hin auch ausgerichtet. Wie ist denn das bei euch in der Redaktion? Messt ihr euren Erfolg irgendwie daran, was ihr geändert habt?
Nee, ich glaube, das wäre zu simpel. Also, da muss man ja nochmal trennen. Natürlich ist es fürs Marketing erstmal total gut zu sagen, wir wirken. Und oft sieht man diese Wirkung nicht. Wir wissen, dass wir dann intern in Redaktionen Diskussionen auslösen oder dass vielleicht auch Redaktionen, ist uns auch schon mal zugetragen worden, sagen, ah, das machen wir lieber nicht, sonst schreibt er Übermedien drüber. So, das ist eine Wirkung, die sieht man nicht. Deswegen ist es schön, wenn dann auch mal was ist, was wir irgendwie gut darstellen können, dass Leute sehen, gerade die Menschen, die für uns zahlen, wir sind komplett Community finanziert, dass die also sagen, ihr bewirkt auch was, ne? Aber das ist nicht so, dass wir danach unsere Themen auswählen, weil wir ganz viel auch einfach erklären wollen, wie Medien funktionieren, Medien transparent machen. Und die allermeisten Themen sind ja auch nicht schwarz-weiß. Also wenn irgendwo eine Fake News, alle schreiben voneinander ab und die ist überall, so, das ist schwarz-weiß, das ist schlimm. Aber viele, viele Fehler oder Sachen, die in Medien nicht so gut laufen, die passieren nicht, weil da irgendjemand Böses saß, sondern da kommt viel zusammen. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach, das einzuschätzen und wir wollen einfach differenziert berichten. Und deswegen kann am Ende nicht stehen, irgendwen zu canceln oder irgendwas komplett auf den Kopf zu stellen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel.
Das heißt, selbst wenn alle alles richtig machen würden, hättet ihr immer noch genug zu tun, sozusagen.
Ja, wobei das natürlich völlig ausgeschlossen ist. Auch Journalisten sind Menschen und da passieren Fehler. Deswegen glaube ich nicht, dass wir nichts mehr zu tun haben irgendwann.
Wie ist denn das bei dir? Du hast im Vorgespräch mal erzählt noch, dass du unter anderem auch so in den Medienjournalismus angefangen hast, dich dafür zu interessieren, weil du auch in deinem Volo schon teilweise gerade so mit den Mechanismen des Medienbetriebs auch so ein bisschen frustriert warst. Und du warst im Frühjahr beim Medienjournalismus-Seminar des Grimme-Instituts und dort ist dieses Thema für diesen Podcast auch entstanden, wann ist Medienjournalismus erfolgreich. Und bei X und Y ist mein Eindruck, und so habt ihr es ja auch selber geschrieben, du hast es auch gerade schon so ein bisschen gesagt, es geht vor allen Dingen auch da so darum, den Blick für Muster, mediale Muster zu schärfen, Wissen und Argumente zu vermitteln. Also wie diskutiert ihr das untereinander?
Ich fühle voll diesen Punkt, den du gesagt hast, Annika, mit dem wirkmächtig sein, so das Wirken wirklich spüren und diese eigene Wirkmächtigkeit wahrnehmen. Aber ich finde, man muss da wirklich auch sehr differenziert damit umgehen, weil wir halt nicht mehr in einer Welt leben, wo der Journalismus auch nur noch ansatzweise Gatekeeper ist, sondern Menschen entscheiden, ob sie uns den Gatekeeper sein lassen. So, das machen ja durchaus Menschen, dass sie sagen, hey, wenn ich das in dieser Zeitung oder in dieser Sendung berichtet bekomme, so darauf warte ich, das möchte ich von da eingeordnet haben und dann so mit davon lasse ich mich bilden und damit überlege ich dann weiter und diskutiere auch mit meinem Umfeld weiter. Aber da müssen sich Menschen heute ja wirklich aktiv dafür entscheiden, dass sie uns im Journalismus so wahrnehmen. Und ganz viele machen das auch nicht. Und da dann auch eine Wirkmächtigkeit zu spüren zu diesen Menschen, die da so einen ganz anderen Zugang zum Journalismus haben, der halt gar nichts mehr mit diesem Gatekeeping zu tun hat, was wir uns oft noch auf die Fahne schreiben, was irgendwie wichtig für uns ist, aber mit den Menschen nicht so viel zu tun hat. Also so diese Balance irgendwie zu schaffen, das ist, wie du gerade auch gesagt hast, auch so ein bisschen in jetzt meinem Podcast X und Y, den ich mit einer Kollegin mache, so der Angang zu sagen, wir wollen natürlich die eigene Wirkmächtigkeit fühlen und dieses, wo Medien bestimmte Stereotype transportieren, seit teilweise Jahrzehnten, Jahrhunderten, je nachdem, wie lange man zurückblicken will. Aber die Menschen müssen das schon selber in ihrem Alltag dann auch verstehen und sich darauf einlassen können. Das können wir nicht vorschreiben oder nicht, ja, so diesen Hygieneabteilungsanspruch haben, weil das müssen die Menschen für sich selber sein und für ihren Medienkonsum. Wir können sie nur ermächtigen dazu, glaube ich.
Darf ich da also vielleicht mal kurz was zu sagen? Ich finde das auch sehr wichtig, angesichts dessen, was du sagst, nochmal über die eigene Rolle auch nachzudenken. Ne? Unsere Aufgabe ist nicht zu sagen, was richtig und was falsch ist oder wie Medien ticken sollten oder nicht. Klar, es gibt den Pressekodex oder Gesetze, ne? Aber das, was wir machen als Medienjournalistin, das ist ja oft auch gar kein Hexenwerk, sondern wir haben halt die Zeit, auch mal einen Podcast stundenlang zu hören, um dann zusammenzufassen, was drin ist. Wir haben die Zeit, in der Redaktion anzurufen und zu fragen, warum habt ihr das gemacht? Und wir haben natürlich auch das Standing, dass wir vielleicht eher eine Antwort kriegen, als jemand, der beim Hörerservice sich bei einer Radiostation meldet. So. Aber letztendlich haben wir nicht das Geheimwissen, sondern unsere Aufgabe ist eine Serviceleistung. Und das finde ich auch so für die eigene Rolle nochmal wichtig. Deswegen sind wir auch nicht die Polizei. Das ist ja nochmal so ein Bild, der Medienjournalismus, Polizei des Journalismus. Vielleicht ist das der Presserat, das weiß ich nicht, aber nicht wir als Medienjournalistin.
Ich würde da auch noch als Stichwort Demut ergänzen. Also Demut im Journalismus sowieso wichtig, aber gerade in dieser nischigen Medienjournalismus-Bubble kann man sich das immer nochmal einmal mehr, finde ich, in Erinnerung rufen, auf welchen, ja, welche Balance man da irgendwie den ganzen Tag vollführt.
Ist es nicht auch oft mangelnde Demut der anderen, der dann dazu führt, dass man dann sich das mal genauer anschaut?
Kann sein. Ich
muss
finde,
aber nicht.
Genau. Ich finde, es gibt gar nicht so viele Kollegen. Also es gibt natürlich arrogante Menschen auch im Journalismus, vielleicht auch ein bisschen überproportional im Vergleich zu anderen Branchen. Aber ich nehme das eher wahr, dass natürlich wir irgendwie auch einfach oft keine gute Fehlerkultur in Redaktionen haben. Dann ist vielleicht der einzelne Mensch, wo was schiefgelaufen ist, sehr einsichtig. Aber es ist dann nicht immer so, dass das nach außen einfach gut kommuniziert wird oder transparent gemacht werden darf.
Aber du hast gerade Wirkmächtigkeit gesagt. Wo spürst du denn die Wirkmächtigkeit von euch?
Weil du, Annika, vorhin ja auch schon so ein schönes Beispiel gebracht hast, wenn man das merkt, vielleicht auch einfach ein Beispiel dazu. Wir haben mal zu einer Folge, ich meine, wir haben uns da irgendwelche Social-Media-Mechanismen angeschaut gehabt und wir haben dann von einem Papa eine Mail bekommen, der gemeint hat, er macht sich da so viele Gedanken darüber, wie er mit seiner Tochter und Social Media und allem, was die da transportiert bekommt, wofür er doch gar nicht mehr steht, wie er damit umgehen soll. Und er hatte das Gefühl, in der Folge einfach so ein bisschen mehr Input mitgegeben bekommen zu haben und Denkanstöße und freut sich total, damit jetzt so ein bisschen weiter zu arbeiten, weiter zu denken. Und also ich glaube, das war schon so eine der Mails, die wir am meisten gefühlt haben, wo ich Wirkmächtigkeit gefühlt habe, dass ich da einen Menschen ermächtigt habe, mit dem, wo ich Zeit für hatte, wie du, Annika, gerade gesagt hast, das zu recherchieren und das aufzubereiten und so, dass ich dem da was an die Hand geben konnte. Und was er dann draus macht, das liegt ja dann wieder bei ihm, aber so da ist meine Wirkmächtigkeit erreicht.
Jetzt kann man Erfolg natürlich auch wirtschaftlich definieren. Also du hast es schon erwähnt, Annika, Übermedien finanziert sich ja komplett aus Beiträgen einer Community, trägt sich selbst ganz ohne Werbung. Siehst du das auch als einen Erfolgsfaktor im Medienjournalismus?
Total. Ich finde das toll, dass es Leute gibt, die erkannt haben, wie wichtig Medienjournalismus ist. Das ist ja eine totale Nische. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne auf einer Geburtstagsfeier. Ich bin Medienjournalistin, kann kein Mensch was mit anfangen. Das ist eine totale Nische und gleichzeitig denke ich immer, eigentlich betrifft es ja so sehr genau die großen Themen, die wir gerade in unserer Demokratie diskutieren. Wer sagt uns, was wir glauben dürfen? Wem können wir trauen? Welche Informationen stimmen? Wie wollen wir miteinander diskutieren und einen Diskurs führen? Das sind die ganz großen Fragen und der Medienjournalismus ist da ganz nah dran und macht es ganz konkret an Themen fest. Und deswegen finde ich, manchmal könnten wir wahrscheinlich noch besser darin sein, diese Bedeutung zu vermitteln. Aber über Medien gelingt es ja. Und es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Mehrzahl unserer AbonnentInnen keine JournalistInnen sind oder nicht in der Medienbranche arbeiten. Sondern
genau, ihr seid kein Branchendienst.
Genau,
ne?
Sondern ja. Das sind Leute, die einfach erkannt haben, dass es wichtig ist, sich mit Journalismus zu beschäftigen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich morgens so an den Schreibtisch setze und denke, cool, ich kann jetzt hier sitzen, weil irgendjemand gesagt hat, ich schließe ein Abo ab, das ist ein Privileg und ein gutes Gefühl. Und letztendlich steckt dahinter ja dann auch die Rückmeldung, das, was ihr macht, ist so relevant und wichtig und unterstützenswert, dass ich dafür mein Portemonnaie aufmache. Insofern, ja, das ist natürlich ein Erfolgskriterium.
Schaut ihr auch auf Zahlen, Elli?
Ich würde lügen, wenn ich sage komplett nein, aber ich finde nicht, dass das ein Erfolgskriterium ist, einfach mal widersprechen, weil wir nicht im luftleeren Raum agieren, weil der Journalismus in die Gesellschaft, in die Strukturen, die wir haben, eingebettet ist und auch der Medienjournalismus in diese Strukturen eingebettet ist. Und dass ein Fußballspiel, wo im Zweifel Männer über den Platz rennen und sich einen Ball hin und her kicken, einfach Millionen Menschen erreicht, während so eine mega geil aufgearbeitete Reportage oder Analyse von so einem Podcast halt ein paar hundert erreicht. Das hat ja nichts mit der Qualität des Mediums an sich zu tun, sondern ganz viel damit, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Und deswegen finde ich jetzt einen Erfolgskatalog an Kriterien zu knüpfen, die ich selber gar nicht so bestimmen kann, weil ich kann die Gesellschaft nicht von heute auf morgen irgendwie mehr und will ich ja auch gar nicht irgendwie mehr darin erziehen, quasi weniger Sport zu gucken und mehr, weiß ich nicht, Medienbildung zu betreiben. So, das will ich ja gar nicht, aber das kann ich auch gar nicht beeinflussen und deswegen würde ich es an sich erstmal für mich nicht als Erfolgskriterium definieren. Mhm. Genau.
Aber man muss sich ja nicht immer mit dem Draußenstehenden vergleichen. Man vergleicht ja häufig auch sich mit sich selbst. Also ihr werdet ja bestimmt merken, oh, mit dem Thema haben wir vielleicht einen Nerv getroffen. Das Thema interessiert jetzt weniger. Wie justiert ihr euch da?
Ja, das ist total spannend, weil wir am Anfang dachten, wir dürfen nicht so sehr so Medienmechanismen so intern der Branche auch erklären. Aber wir haben festgestellt, dass die Leute das irgendwie teilweise ganz gern mögen. Also wir haben zum Beispiel eine Folge mal über Non-Policies gemacht, weil die sehr öffentlichkeitswirksam heutzutage ja stattfinden. Also es passiert irgendwas, es gibt einen Aufschrei, der auch nicht immer cool ist und viel ja dann irgendwie canceln, auch in den Raum geworfen wird und so. Und dann die Person, die da irgendwie missgebaut hat, die gibt dann ein Statement ab und sagt, ich habe mich hier entschuldigt und das ist gar keine Entschuldigung. Und das haben wir dann so ein bisschen zerlegt, woran man so eine Non-Pology überhaupt erkennt, warum Menschen das anwenden, wie sehr sie es teilweise anwenden. Und auch auf die Folge haben wir total schöne Rückmeldungen bekommen, teilweise noch bis heute, dass uns Leute irgendwie Reels weiterleiten und dann sagen, hey, das war jetzt doch eine Non-Pology, wie sie im Buche steht, oder? Und genau, dann merken wir so, ah ja, diese total bubbeligen Medienthemen kommen irgendwie ganz nice an, während gleichzeitig, ich weiß gar nicht, was mal vielleicht eine Folge war, die nicht so gut lief, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken.
Wie ist das bei euch?
Also es wäre, glaube ich, schlecht, wenn man Themen daran festmachen würde, wie gut die geklickt werden. Dann landet man irgendwie bei Google Pocket oder keine Ahnung und auf einmal wird viel geklickt und man weiß ja auch nicht, sind es Leute, die es irgendwie auch ganz gelesen haben oder haben die nur einmal drauf geklickt. Also daran würde ich es nicht festmachen. Und natürlich sind auch die Rückmeldungen, die man direkt zurückkriegt, lückenhaft, weil es gibt bestimmt viele Leute, die einen Text auch lesen und viel draus mitnehmen, aber sich dann nicht hinsetzen und eine Mail schreiben oder.
Oder erst 2 Jahre später.
Ja, oder kommentieren, ne? Deswegen würde ich auch sagen, daran machen wir das nicht fest. Aber wir sind, würde ich schon sagen, und das ist auch nochmal für mich ein großer Unterschied zu den Öffentlich-Rechtlichen, wo ich vorher gearbeitet habe, viel, viel enger im Austausch mit unserer Community. Wir versuchen irgendwie denen den Puls zu fühlen und einfach auch rauszufinden, was interessiert die. Und das ist keine quantitative Rückmeldung, sondern eher ein qualitatives Gefühl. Und natürlich haben wir auch selber in der Redaktion Interessen und Vorstellungen, was uns interessiert, was wir wichtig finden und das war vielleicht manchen Menschen auch noch gar nicht klar, dass sie das interessant fanden. Und wenn wir es aufschreiben, dann hoffentlich vielleicht doch.
So, jetzt sind wir hier natürlich auf dem BeFuture-Festival. Beim Bonn-Institut dreht sich ja viel um Journalismus, der konstruktiv ist und der nicht nur Sachen kritisiert und bemängelt. Deswegen mal die Frage an euch beide. Wie kann man konstruktiv erfolgreich sein im Medienjournalismus? Was gehört dazu?
Vielleicht, weil ich es vorhin schon direkt ein bisschen angesprochen hatte, ich finde auf jeden Fall so eine gewisse Niedrigschwelligkeit zu erreichen wichtig. So dann, wenn ich merke, ich habe da ganz verschiedene Menschen ansprechen können mit einem und dem gleichen Take, dann freut mich das und dann ist das ein Erfolgskriterium. Und ich finde schon auch, wenn ich so ein bisschen diesem Eskapismus Herr werde, also weil das Medienkonsum ja ganz viele Leute mit Eskapismus zu tun hat und weil auch Information ja in Unterhaltung auch wahnsinnig eingebettet ist heutzutage. Also man braucht ja nur kurz Insta aufmachen und dann kommt ein süddeutscher Post und dann kommen drei Reels, die irgendwie ein Tanz sind und dann kommt wieder eine Info. Und wenn ich so in diesem Eskapismus, der da oft stattfindet, irgendwie eine Stimme sein kann und einen Raum finde, wo Menschen sich dann auch wiederum gesehen fühlen, dann finde ich, ist das sehr konstruktiv, weil das den Menschen, glaube ich, hilft.
Also was wir nicht sein wollen, aber glaube ich auch nicht sind und auch nicht waren, ist irgendwie so ein Medium, das so eine Haut-drauf-Mentalität hat. Wir sehen Fehler und dann sagen wir, blöd, nicht wieder bitte. Sondern man findet in allen unseren Texten eine differenzierte Auseinandersetzung damit, warum Sachen schief laufen. Und da steckt immer auch drin, wie Sachen anders laufen sollten, könnten. Also gerade wenn es um so ethische Fragen geht, haben wir jetzt letztens gehabt, darf eine Zeitung ein Kind beim Popeln zeigen oder ruiniert die damit dem seine ganze Zukunft? Da steckt ja auch immer drin, wie sieht denn ein fairer Umgang aus mit Menschen, über die berichtet wird, mit Themen und so weiter. Also dieses Denken, das ist eigentlich Teil des Prozesses. Es reicht nicht irgendwie nur als Watchblock Fehler aufzulisten. Und was ich auch extrem konstruktiv finde, ist, dass man Menschen, indem man irgendwie Mechanismen erklärt, überhaupt ja auch erst die Möglichkeit zum Einmischen gibt. Also gerade bei Medien finde ich, wenn man so eine Beschwerdemail an eine Redaktion schickt, es gibt bestimmt Redaktionen, die haben dann sehr gutes Community-Management, aber oft kommt vielleicht auch gar nichts zurück. Und einfach zu verstehen, an wen kann ich mich wenden? Ich kann auch eine Presseratsbeschwerde schreiben. Wer ist überhaupt zuständig? Wie passieren Sachen? Wo sind die Strukturen? Wer kriegt Rundfunkbeitrag und wer nicht? Das sind ja alles auch irgendwie empowernde Informationen, mit denen Menschen dann auch mehr einordnen können, wie sie sich selber einbringen.
Ist es nicht aber auch hart, dass man dann eigentlich diese Ansprüche an sich selbst damit auch automatisch erhöht? Also ich meine, dass wenn man ständig anderen versucht zu sagen, wie sie es besser machen können, dass man dann aber trotzdem ja streckenweise feststellt, dass man selber auch Fehler macht.
Ja, das muss man natürlich sofort einräumen. Wir sind 5 Leute, wir sind eine kleine Redaktion, arbeiten sehr, sehr, sehr sorgfältig und trotzdem passieren bei uns Fehler. Ich glaube, der Unterschied ist, und da müssen wir einfach dann auch Vorbildcharakter sein, ist, dass man mit Fehlern einfach transparent umgeht. Das werfen wir Redaktionen oft vor, dass sie das nicht tun. Wenn ein Text inhaltlich was geändert oder ergänzt wird, dann gehört darunter halt ein Korrekturhinweis mit Datum, vielleicht auch Uhrzeit, je nachdem. Klar, ich stimme dir aber zu, natürlich ist das ein krasser Anspruch. Wir müssen einfach extrem sauber und gut arbeiten, sonst könnten wir einpacken.
Ja. Ihr hattet zum Beispiel gerade eine Folge, glaube ich, nochmal hochgeladen, wo ihr auch so ein Disclaimer davor setzen musstet, dass die Art und Weise, wie ihr gesprochen habt, ging um Hexen, dass ihr das heute nicht mehr so machen würdet und dass ihr da schon dazu gelernt habt und so.
Ja, aber also wirklich gesagt, wenn ich den Anspruch nicht habe, dann weiß ich auch nicht, was mich an Journalismus catchen würde, weil es ist ja genau dieses, die Welt halt nicht nur in dem verstehen, wie sie funktioniert, sondern ja gerade halt in dem, wo sie nicht funktioniert. Und wenn ich das dann nicht auf meine eigene Arbeit übertragen kann, also ich glaube, da würde ich mir irgendwie auch komisch vorkommen. Und ich finde es, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Annika, total normal, dass man mit Fehlern so agieren muss und arbeiten muss, weil die Fehlerkultur im Journalismus an manchen Stellen halt einfach nicht so cool ist, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber deswegen jetzt in Anspruch abzuleiten, dass man es einfach nur wie die anderen machen müsste, wäre ja bescheuert. Also deswegen meine ich so, ich empfinde das nicht als hart, sondern das ist halt der Anspruch, mit dem man reingeht. Und bloß weil alle, oder nicht alle anderen, aber weil manche anderen sagen, das ist halt nicht unser Anspruch, hat das ja nichts damit zu tun, ob mein Anspruch da irgendwie überdimensional ist oder nicht, sondern ich fange ja bei mir an.
Aber das heißt, es ist schon auch Erfolg, wenn man eigentlich selber besser wird in dem, was man tut, oder?
Ja, ich freue mich schon immer, wenn ich dazulerne.
Ja, ich glaube auch, dass das total fruchtbar ist, weil man einfach in der Redaktion, also wir sind, wie schon gesagt, 5 und wir sind 5 sehr unterschiedliche Menschen mit einem sehr unterschiedlichen Blick auf die Welt und wir diskutieren auch innerhalb der Redaktion über Themen oft lange, ausführlich und auch kontrovers. Und nicht jeder Kommentar, der auf unserer Seite landet, wenn dann jemand mal ein Meinungsstück schreibt, deckt die Meinung von uns allen, die wir in dieser Redaktion sitzen. Also insofern ist es natürlich ein ständiges Ringen und Lernen. Und ich glaube, niemand von uns würde sagen, ich habe jetzt die Weisheit gepachtet und weiß, wie der Hase läuft.
Ich finde das ja auch total schön, dass der Journalismus heutzutage so eine Streitkultur mit sich bringen muss. Weil das haben wir ja auch nur, weil wir so viel mehr unterschiedliche Perspektiven im Journalismus überhaupt zulassen. Das war ja vor ein paar Jahrzehnten auch noch anders. Und deswegen ist es doch was total Positives, da konstruktiv miteinander zu streiten auch.
Ein super vorläufiges Schlusswort. Ich habe euch darauf nicht vorbereitet, habe ich vergessen, aber im Sinne der Konstruktivität würde ich euch beide fragen, ob ihr vielleicht jeder noch eine Medienempfehlung habt, irgendetwas, was ihr in letzter Zeit gesehen, gehört habt, was euch vielleicht besonders begeistert hat.
Ja, ich kann ja einfach das empfehlen, was es noch gar nicht gibt, aber was wir selber machen und was bestimmt sehr gut wird. Wir beschäftigen uns auch viel damit, wie wir unsere Berichterstattung noch konstruktiver machen können, als sie ist, und planen gerade einen zweiten Podcast. Wir haben schon einen Podcast, der kommt jede Woche, da beschäftigen wir uns mit aktuellen Medienthemen, und das wird aber jetzt eine Staffel mit 6 Folgen, wo wir mit 6 Menschen sprechen, von denen wir glauben, dass die richtig gute Ideen gerade haben, was dem Journalismus oder den Medien gut tun würde. Weil ja, dass die Branche irgendwie total viele Herausforderungen hat, von der Finanzierung bis zu wie erreichen wir alle Zielgruppe, das ist offensichtlich. Das schreiben wir auch oft, und da soll es aber ganz spezifisch drum gehen, wer hat eigentlich schon richtig gute Ideen, wie zum Beispiel der öffentliche rechtliche Rundfunk diverser wird oder wie wir eigentlich wirklich mit dem Populismus kompetent und gut umgehen in den Redaktionen. Ja, und in jeder Folge werden wir kritisch, aber konstruktiv mit einer Person sprechen. Ab Oktober kann man das dann hören, ab Mitte Oktober.
Dann erzähle ich einfach das Letzte, was mich gehuckt hat und irgendwie positiv zurückgelassen hat auf eine Art. Es gibt eine Doku, und ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, über Jacinda Ardern, ehemalige Premierministerin von Neuseeland. Und ich finde es total schön, Dokus zu sehen, die Perspektivenwechsel betreiben. Einfach Perspektiven, die sonst ein bisschen untergehen, ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und jetzt ist Jacinda Ardern natürlich nicht eine Person, die bisher untergegangen ist. Aber diese Doku hat einfach nochmal so einen Blick auf ihr politisches Sein und ihre politische Person gelenkt, die ich einfach wahnsinnig wertvoll finde in einer Zeit, wo mit Frauen wieder zunehmend nicht zukunftsträchtig umgegangen wird, so nenne ich das jetzt mal. Und das heißt Prime Minister, ist von 2025 die Doku, und genau, ich kann sie sehr empfehlen.
Mehr von Annika Schneider kann man lesen und bald dann auch hören auf übermedien.de, und noch einmal, Ellies Podcast heißt X und Y, der Podcast über Medien und Feminismus, ist heute hier auch noch zu Gast auf dem BeFuture Festival. Und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich jetzt noch kurz meinen Abspann hier in das Mikrofon spreche. Also, damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und wir können uns in 2 Wochen wiederhören, dafür einfach diesen Podcast abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Vielen Dank, Annika. Vielen Dank, Elli.
Sehr gerne.
Dank dir.
Danke für die Einladung.
Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.